Do-it-yourself, wenn der Baumarkt zum Sehnsuchtsort wird. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Axt im Haus ersetzt den Zimmermann. Das war gestern. Heimwerkermärkte quellen über, was Werkzeuge und Materialien angeht. Längst wird nicht nur repariert. Die Werkstatt wird zum Kreativort. Aus alten Möbeln werden moderne Möbel, aus neuen Möbeln individuelle. Im Fernsehen boomen Sendungen zum Selbermachen. Und das Internet ist voller Ratschläge für jedes noch so knifflige Problem. Dass das Ganze nachhaltig ist und Spaß machen kann, kommt dann noch hinzu. Ist Do-it-yourself nur ein Hobby oder doch mehr? Wir diskutieren hier im Forum im SWR Kultur mit Alexander Johnson. Er ist Influencer, Privatdozent Dr. Jonathan Voges, Historiker vom Zentrum für zeithistorische Forschungen in Potsdam und Dr. Corinna Fosse. Sie ist Kulturwissenschaftlerin am Zentrum für Kulturforschung in Berlin. Frau Fosse, wenn mein Vater früher, als ich noch ein Kind war, in die Werkstatt ging, dann wusste die Familie nie, ob das ein Fluch oder ein Segen sein würde. Entweder endete der Versuch einer Reparatur in Schimpf und Schande oder er kam triumphierend zurück, weil er einem sterbenden Ding neues Leben eingehaucht hatte. Bei Do-it-yourself, so viel war sicher, lagen Scheitern und Erfolg, Ärger und Glück nah beieinander. Wie wichtig, um damit mal anzufangen, wie wichtig ist das Emotionale von Do-it-yourself jenseits aller rationalen Überlegungen, über die wir später auch noch sprechen wollen?
Na, das ist als Einstieg überhaupt die Voraussetzung, weil das muss, ist ja das Motiv. Man macht ja Sachen selber, weil man das will. Und dieses Wollen ist ja eine Emotion. Und es ist ja nicht so, dass sich das ökonomisch wirklich lohnt. Dazu sind ja unsere Güter zu billig.
Die Axt im Haus ersetzt den Zimmermann. Das ist ja nicht nur ein geflügeltes Wort, sondern auch ein literarisches Zitat. Es stammt von Friedrich Schiller aus dem Drama Wilhelm Tell. Das deutet darauf hin, dass Do-it-yourself eine lange Geschichte hat. Herr Voges, Sie haben eine detailreiche Kulturgeschichte über Do-it-yourself in unserer Zeit verfasst. Was fasziniert die Menschen am Selbermachen, unbeeinflusst von jeglichem Zeitgeist?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es unbeeinflusst ist von jeglichem Zeitgeist. Ich glaube, ich würde es andersrum sagen, dass es sich in jeglichen Zeitgeist gut einordnen lassen kann. Und ich glaube, es ist vieles von dem, was Frau Fosse eben schon angedeutet hat. Einmal die Emotion, die tatsächlich damit verbunden ist, jenseits jeglicher Rationalität. Also man tatsächlich Stolz, Selbstverwirklichung und dergleichen damit verbinden kann. Ich glaube, das fasziniert sehr. Und das Zweite, was vielleicht ganz attraktiv ist, dass man diese Emotionen tatsächlich auch rationalisieren kann. Also, dass man sich zumindest einreden kann, damit Geld zu sparen. Dass man sich zumindest einreden kann, damit Dinge so zu bekommen, wie man es gerne hätte. Dass man sich selbst, wie gesagt, einreden kann auch, dass man zu dem Zeitpunkt gemacht bekommt, wenn man es braucht und nicht auf andere Leute, Klammer auf Handwerker oder dergleichen, warten muss. Also wie gesagt, die Faszination ist da, ist immer auch zeitgebunden, aber lässt sich halt in unterschiedliche zeithistorische oder allgemeinhistorische Kontexte einordnen.
Kleine Zwischenfrage, Herr Voges. Machen Sie selber Do-it-yourself? Haben Sie eine Werkstatt? Basteln Sie gerne?
Ich bin genau das Gegenteil davon. Also ich, aus meinem Unvermögen oder auch Unwillen, Dinge selber zu tun, entsprang meine Fragestellung dieser Arbeit. Warum finden das andere so gut? Seit wann finden das andere so gut? Und warum gibt das so vielen Leuten und vor allem in meinem Untersuchungszeitraum so vielen Männern so viel Dinge selber zu tun? Und ich glaube, mit dieser Arbeit habe ich es dann auch ein Stück weit verstanden. Aber ich bin immer noch nicht hundertprozentig bekehrt worden, was meine persönliche Do-it-yourself-Leistung betrifft.
Sie, Frau Fosse, machen Sie Sachen selber?
Ich mache Sachen selber und ich finde es interessant, dass es offenbar ganz unterschiedliche Ergebnisse gibt, je nach Forschungsperspektive, weil in meiner Untersuchung kam zum Tragen, dass sehr viele Frauen Do-it-yourself machen. Sind dann unterschiedliche Felder natürlich der Versorgung und Herstellung. Mhm.
Dann kommen wir jetzt zum Praktiker in der Runde. Herr Johnson, Alex Johnson, Sie sind Influencer, Sie bauen Dinge, machen darüber Videos und inspirieren Menschen, es ihnen nachzutun. Das ist Ihr Beruf und das ist wohl auch Ihr Hobby. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Wie Herr Voges gerade erklärt hat, ist das Selbermachen etwas sehr Traditionelles. Wie passt das jetzt in die moderne Welt von Instagram, YouTube und Social Media?
Also dazu gekommen bin ich, wie wahrscheinlich so viele, über meinen Papa. Auch eigene Werkstatt im Haus gehabt, immer mitgeholfen und so. Und dann ging es halt weiter. Ich habe immer die Leidenschaft gehabt, selber was zu bauen. Und dann bin ich so ins Internet gekommen über meine Frau. Die hat schon immer YouTube gemacht. Und dann haben die Leute das so ein bisschen eingefordert. So, hey, mach doch vielleicht auch mal einen eigenen Kanal. Du baust doch so viel. Wir finden das irgendwie spannend und interessant, was du machst. Und dann habe ich während meiner Bachelorarbeit gedacht, okay, wäre doch cool, vielleicht das auch mal nebenher zu starten. Ja, und dann ging das so seinen Weg. Und seitdem teile ich da meine Ideen und Umbauten in unserem Haus.
Selbst ist der Mann seit Mitte der 50er Jahre das Zentralorgan des heimwerkenden Mannes. Heute heißt die Zeitschrift übrigens nur noch Selbst, weil die Verengung auf eine rein männliche Zielgruppe eigentlich doch keine gute Idee war. Aber als Sie sich da rangemacht haben an Ihren Videokanal, da muss Ihnen doch irgendwie vor Augen gestanden haben, dieses Bild vom Heimwerker als kauzigen Schachtelhuber, bisschen im Flanellhemd mit der Säge und dem Hammer in der Hand. Aber das ist es ja gar nicht mehr, wenn man Ihre Videos guckt.
Nee, also ich habe jetzt auch nicht irgendwie extra Arbeitskleidung an oder sowas. Also es ist halt einfach eine große Leidenschaft. Und ich finde es auch gut, dass es nicht mehr Selbst ist der Mann heißt. Also ich sehe es ja auch an meiner Followerschaft. Es sind mehr Frauen tatsächlich als Männer. Und die meisten Frauen setzen auch wirklich die Sachen dann selber um. Und das finde ich richtig, richtig gut. Also ich muss schon sagen, es sind mehr Frauen eigentlich, die Sachen umsetzen, als Männer bei mir tatsächlich.
Also wir sprechen jetzt hier von einem Universum von Dingen, die man reparieren oder selber machen kann. Wofür interessieren sich denn die Frauen am meisten?
Schon für Einrichtungssachen, schöne Dinge, Möbel, Dekogegenstände, Lampen, aber auch schon für große Umbauten und so, Terrasse neu machen, alles rund ums Haus und sowas. Also ich kann da jetzt nicht feststellen, dass es irgendwie einen gewissen Bereich gibt, wofür sich Frauen jetzt mehr interessieren.
Das ist wirklich, wie gesagt, davon abhängig, auf welches Versorgungsfeld wir jetzt gucken. Es gibt auch noch den Bereich Ernährung, wo eben Einkochen, Trocknen, Einlegen, Weiterverarbeiten eine große Rolle spielt. Aber auch Mobilität. Wir haben lange Lastenrad selber Bau gemacht und in den Kursen waren auch gleichermaßen Männer wie Frauen. Wir bieten auch Schweißworkshops an, wo man Metallverarbeitung lernen kann. Da ist auch das Interesse. Also ich sehe ich finde es schwer, da noch eine Geschlechterzuordnung festzustellen. Und das entspricht ja auch gesellschaftlichen Trends, dass diese binäre Kodierung, also dieses Denken in es gibt Männer und es gibt Frauen, sich auflöst.
Da bin ich froh, dass wir das Thema gleich mal abgeräumt haben. Hat denn jetzt unsere Konsumkultur, die wir seit dem Wirtschaftswunder hier haben, vor gut einem Dreivierteljahrhundert, hat die diesem Do-it-yourself-Gedanken geschadet oder genutzt?
Ich würde sagen, also beides im Grunde. Einmal, auf den ersten Blick, sagen wir es so, wirkt es ja so, als müsste das eigentlich der Idee des Selbermachens schaden, wenn man alles kaufen kann. Zugleich, und das haben Sie ganz in der Anmoderation auch schon angesprochen, bietet genau diese Konsumkultur, von der Sie gerade gesprochen haben, ein Nischenangebot, oder heute ist es keine Nische mehr, die genau diese Praktiken erleichtert oder ermöglicht. Also wie gesagt, Baumärkte und dergleichen. Und das Spannende, und dann kommen wir vielleicht wieder auf die Geschlechterfrage, die Baumärkte sind eine Entwicklung der 60er, späten 60er Jahre. Und da wurde noch klar in Geschlechterunterschieden gedacht. Also die ersten Baumärkte, das Baumarktsegment wurde mal klar männlich konnotiert oder den Männern zugeschrieben. Und dann wurde sich überlegt, wie kriegen wir die Frauen auch in unsere Einzelhandelsniederlassung. Und dann gliederte man das Gartencenter ein, weil man dachte, die Blumen und die Pflanzen und dergleichen mehr, damit kriegen wir die Frauen auch zu uns. Und das ändert sich dann tatsächlich, wenn man das historisch verfolgt, aus dieser unternehmenshistorischen Perspektive stark in den 70er Jahren, wo man feststellt, dass Männer alleine als Kundengruppe nicht mehr reichen, sondern man tatsächlich auch aktiv Kundinnen ansprechen will durch zum Beispiel speziell auf Frauen ausgerichtete Heimwerkerinnenkurse und dergleichen mehr. Aber wie gesagt, ich würde sagen, tatsächlich zur Konsumgesellschaft ist es eher eine symbiotische Beziehung. Also vor allem in dem Bereich, was dieses Mainstream-Heimwerken betrifft. Wie gesagt, es gibt auch alternative Formen von Heimwerken. Da sieht es vielleicht ein Stück weit anders aus.
Der Baumarkt ist ja nicht nur so ein Ort, wo man sich versorgt mit unterschiedlichsten Dingen, sondern, so erlebe ich es und so erleben es viele, eine Art Inspirationsquelle. Man geht da gern mal durch und guckt sich dann beispielsweise die Primeln an und hat die Idee, ein schönes Beet anzulegen, oder man guckt auf die Dachleisten und denkt an das nächste Regal, was man daraus bauen kann. Herr Johnson, Sie haben ja auf Ihrer Homepage da auch noch so eine Seite, da kann man sagen, schick mir dein Projekt, ich helfe dir dann, wie man es umsetzen kann. Was wollen denn die Leute im Augenblick? So, was brennt ihnen unter den Nägeln, wo sie dann ihre Hilfe suchen?
Tatsächlich ist meine Homepage ein bisschen veraltet, das habe ich vor ein paar Jahren mal gemacht.
Ja, ich habe es aber gestern gelesen, muss es ja noch aktuell sein.
Ist noch auf der Homepage, genau, aber hauptsächlich wirklich, wie richte ich mein Zimmer, mein Balkon möglichst schön praktikabel ein, das sind schon so die Hauptsachen, und dort war es dann immer so, die Leute konnten mir Bilder schicken und dann habe ich halt so meine Inspirationen und Ideen dazu gegeben, was ich wo vielleicht bauen würde. Oder auch wirklich so Spezialfälle, zu kleine Nische irgendwie in der Küche. Was könnte ich da jetzt reinbauen? Oder wie könnte ich irgendwie einen unschönen Boiler in der Küche oder sowas verkleiden? Also solche Sachen kommen dann schon auch meistens. Wo sich's auch voll anbietet, selber zu bauen, weil es dafür halt wirklich keine kaufbare Lösung gibt.
Ist dieses Heimwerken jetzt mehr so eine Art Notwehr, weil man vielleicht keinen Handwerker bekommt und keinen Termin bekommt? Oder steckt da auch irgendwie die Lust mit drin, ich kann es selber, ich schaffe jetzt was?
Ja, oder vielleicht auch noch was anderes. Ich will noch mal kurz auf das Ökonomische eingehen. Entstanden sind diese Baumärkte ja auch da heraus, dass diese ganzen Handmaschinen, dass irgendwann der professionelle Markt abgeschöpft war und man dann diese Geräte weiterentwickelt hat für einen Amateurmarkt. Und mit dem Vorhandensein dann dieser Geräte, die Menschen dann eben selber Arbeiten vorgenommen haben, die vorher von einem Handwerksunternehmen durchgeführt wurden. Und das ist letztendlich, also das hatte ja Voges schon so gut dargestellt, wie das dann auch für die Weiterentwickler, also der nächste Markt waren dann eben die weiblichen Kunden. Insofern sind das ja auch immer, also es wird ja induziert durch ein Angebot, dass man etwas selber macht.
Also kann man auch von einer Professionalisierung dieses Amateurbereiches sprechen?
Auf jeden Fall kann man das. Also das einmal, was das Equipment anbetrifft, also es gibt da schöne, also aus meinem Untersuchungszeitraum, ich höre dann irgendwann in den 80er Jahren auf, aber schon zu dieser Zeit Untersuchungen, dass nachgewiesen wird, dass das, was die ambitionierteren Heimwerker bei sich in der Keller oder in der Garage stehen haben, vom Wert her dem entspricht, was früher sich tatsächlich nur professionelle Handwerksbetriebe leisten konnten. Und das Zweite gilt natürlich, diese Professionalisierung auch für das, was gemacht wird, dass das immer mehr wird, immer größer wird, immer großformatiger wird und dass man sich dann tatsächlich als avancierter Heimwerker auch darüber beschwert, dass manche Dinge aus bestimmten Gründen nicht möglich sind, weil bei Elektro gibt es ja viele Probleme, was Sicherheit und dergleichen betrifft, dass sie sich daran nicht so ran wagen dürfen, wie sie es gerne wollten, weil das TÜV geprüft sein muss und dergleichen mehr. Also ich glaube tatsächlich, dass man diese Professionalisierungsbestrebungen auf unterschiedlichen Ebenen nachvollziehen kann.
Um nochmal vielleicht auf das Ökonomische zurückzukommen, ich finde schon, dass man da auch viel Geld sparen kann. Also gerade wenn man jetzt irgendwie sich ein Häuschen kauft und das in Eigenregie relativ selber viel umbaut. Also da spielt der ökonomische Faktor schon auch eine große Rolle heutzutage noch.
Auch schon bei der Finanzierung. Sie können da fünfstellige Beträge sparen.
Ja, genau.
Auf jeden Fall. Als ich das vorhin so ein bisschen abgewehrt habe, da habe ich mehr gezielt auf, ja, ich baue ein Möbel, kaufe dafür erstmal neues Material und womöglich auch noch Geräte. Und dann bin ich natürlich ganz schnell bei sehr viel höheren Kosten als bei einem gekauften Möbel. Und dieses Thema Geräte im Haushalt, das kann vielleicht auch mal jetzt kurz den Blick öffnen auf ein Problem dieser Do-it-yourself-Kultur in der Verbreitung. Weil, also das ist ja so auch ein ganz bekanntes Bild, die Bohrmaschine in jedem Haushalt, die im Jahr 10 Minuten genutzt wird. Weil oftmals ist es ja auch so, dass ich mir dann eine Ausstattung anschaffe, weil ich denke, ich werde jetzt wahnsinnig kreativ, um auch nochmal auf dieses Eingangsformulierte zurückzukommen. Was sind eigentlich auch die Versprechen dieser DIY-Bewegung? Und die Versprechen sind ja, ich bin kreativ, ich verwirkliche mich selbst, ich bin selbstwirksam. Und oft geht aber eben, es gehen Sachen schief, ich lege das Ganze wieder weg und dann gibt's hier ein Equipment, was gar nicht genutzt wird und wo eben, was einfach nur einen großen ökologischen Fußabdruck in der Herstellung hatte.
Wenn man sich jetzt nicht unbedingt als Heimwerker begreift, ist der Einstieg in die Szene möglicherweise ein IKEA-Möbel und der legendäre Imbusschlüssel?
Auf jeden Fall. Also, erklären Sie's. Ist ja auch schon mal irgendwie was zu machen. Also, ich finde alles, mit dem man schon mal anfängt, mit seinen Händen was zu tun, ist ja irgendwie do-it-yourself. Und dann, wenn man dann vielleicht noch irgendwie eine Farbe in die Hand nimmt und das Möbelstück dann noch anstreicht, ist doch super. Also ich finde, das ist alles schon mal der erste Schritt, irgendwie loszulegen, was selber zu machen. Manche trauen sich ja nicht mal irgendwie zu, ein IKEA-Möbelstück aufzubauen.
Aber das ist jetzt schon ein bisschen die höhere Kunst. Ich kaufe mir irgendeinen Schrank, ein Regal und dann verändere ich das, indem ich es farblich anders gestalte, vielleicht andere Beschläge anbringe oder die Füße wegmache und es stattdessen als Hängeboard an die Wand bringe. Also da muss man schon was können, Herr Johnson.
Ja, das finde ich auch so eigentlich das Schönste und ist dann halt auch am ökologischsten, wenn man irgendwie Plattformen durchsucht, um halt gebrauchte Möbel zu finden und dann sich so überlegt, vielleicht könnte ich den Stuhl halt wieder auf eine andere Art und Weise hübsch machen oder wie Sie schon gesagt haben, irgendwie das dann an der Wand aufhängen oder sowas. Also das, finde ich, ist so das Allerschönste, wenn man kreativ werden kann, einem alten Möbelstück irgendwie neues Leben einhaucht. Also das, finde ich, so die schönste Disziplin, wenn man so sagen kann, dieses Upcycling.
Nun reden wir ja alle in diesen Zeiten gerne von der Kreislaufwirtschaft, dass also Produkte, die einmal hergestellt sind, dann wieder genommen werden, um sie weiterzuentwickeln, um was anderes draus zu machen. Aber es gibt da das Problem des Materialmangels. Also früher gab es Schrottplätze, da konnte man hingehen, oder Sperrmüllhaufen. Das war ein Riesenfest, da konntest du rumgehen und gucken, oh, da finde ich was, da mache ich was draus. Dachbodenfunde, auch so ein Ding. Das sieht man heute kaum noch. Und die Frage ist, wo kommt das Material her? Wo kommen denn auch die kreativen Inspirationen her?
Das Material ist ja da. Das ist ja in den Kellern der ganzen Einfamilienhäuser in Deutschland. Und da gibt's wiederum ja auch Plattformen wie nebenan.de, aber auch zunehmend ja Apps, die das sichtbar machen wollen. Da spielt jetzt eben auch KI eine große Rolle, wo Möglichkeiten entwickelt werden, jetzt zunehmend, dass die Sachen abfotografiert werden und dann per Bilderkennung ja dir mitgeteilt wird, also wo du das auch in Wert setzen oder zumindest in Verkehr wiederbringen kannst. Also auch durchaus eben im Rahmen von Tauschen und Schenken.
Also ich fand es faszinierend, dass Sie sagten, diese Sperrmüllkultur gäbe es nicht mehr. Ich bin tatsächlich jemand, der gerne Sperrmüllhaufen nach Dingen abgrast und es tatsächlich immer sehr frustrierend findet, was da zum Teil liegt, weil man weiß, wodurch das in vielen Haushalten ersetzt wird, dass die tatsächlich noch gut gebauten, handwerklich hergestellten Produkte an der Straße stehen und dann stattdessen tatsächlich diese, ja, jetzt kann man böse sagen, Wegwerfmöbel wieder in die Häuser reinkommen. Und das, wie gesagt, das ist noch vorhanden, das Material. Und das ist tatsächlich auch und jetzt wieder meine Perspektive, nicht als ich, sondern als Historiker, auch schon in den 50er Jahren fängt es tatsächlich an, dass meine Protagonisten so denken. Also sie haben Möbel, schaffen sich Neues an und die anderen Möbel werden dann tatsächlich, heute würde man sagen, abgecycelt und wandern dann in andere Räume. Also es gibt dann die Dezifix-Folie, das ist so eine Folie mit unterschiedlichen Aufdrucken, die es gibt. Damit werden die vormaligen Wohnzimmermöbel aufgehübscht, modernisiert oder auch kindgerecht gemacht, um dann zum Beispiel ins Kinderzimmer zu wandern. Also wie gesagt, da denkt man schon ähnlich. Da hat man, glaube ich, weniger irgendwie Ökologie oder Umwelt im Kopf, sondern da geht es vor allem erstmal darum, Geld zu sparen und trotzdem den Kindern ein kindgerechtes, schönes Zimmer einrichten zu können. Also wie gesagt, man findet das tatsächlich mit anderen Motivationen vielleicht auch schon tatsächlich in der Geschichte.
Do it yourself, wenn der Baumarkt zum Sehnsuchtsort wird, unser Thema hier im Forum in SWR Kultur mit Jonathan Voges, Historiker, mit Corinna Fosse, Kulturwissenschaftlerin, und Alexander Johnson, er ist Influencer. Ja, wenn wir jetzt nochmal in den Baumarkt hineinschauen, jetzt kommen ein paar Werbesprüche, Bauhaus, wenn's gut werden muss, oder Obi wirbt mit dem Motto, manche Dinge baut man nicht nur mit den Händen, sondern mit dem Herzen. Bei Hornbach heißt es dann, es gibt immer etwas zu tun, hör auf deine Hände, oder jedes Frühjahr ein neuer Anfang. Das haben wir jetzt, das Frühjahr. Klingt ja fast wie eine Lebensberatung. Muss man sich do-it-yourself eher psychologisch nähern als praktisch mit Hammer, Meißel und Bohrmaschine?
Na, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, wie die Baumärkte versuchen, Zielgruppen zu erreichen, das gibt es ja in jedem Konsumsegment. Ich fand das ganz schön, was Herr Johnson vorhin gesagt hat, dass also das Herz des DIY liegt ja wirklich in der Aneignung von Vorhandenem und dann in der Transformation. Das ist ja wirklich das Selbermachen und eben nicht mir vorher über einen Konsumgütermarkt irgendwas besorgen, wo ich ja einfach nur den einen Schritt auslasse, dass man es jetzt vielleicht dann eben nochmal zusammensetzt. Also insofern ist, denke ich, das DIY, also da sind wir ja gefragt, so eine Haltung dazu zu entwickeln, dass das nicht nur eine andere Form von Güterkonsum ist, sondern dass wir da als Gesellschaft uns weiterentwickeln und Kompetenzen dann wirklich aufbauen, wie wir mit dem ganzen vorhandenen Material und den Halbzeugen, wenn man jetzt mal so zum kaputten Möbel, auf ein kaputtes Möbel schauen will, wie wir damit jetzt umgehen.
Könnte das ein Gesellschaftsentwurf werden? Weil wir produzieren ja irre viel Zeugs und da fließen Ressourcen rein, da fließt Energie rein, da fließt auch ein bisschen Herzensblut und Gehirnschmalz rein und dann am Ende landet es dann nach ein paar Jahren irgendwo auf dem Müll. Das ist nicht wirklich schön. Warum werden unsere Möbel heute keine Antiquitäten mehr?
Also ich merke ja ganz arg, dass halt die heutigen Möbel einfach nicht mehr so qualitativ hochwertig sind, wie sie früher mal waren. Also so Vintage-Möbel aus den 70er, 80er Jahren oder 60er Jahren, die halt irgendwie aus Vollholz bestehen, kann man halt noch super irgendwie neu herrichten. Aber jetzt die heutigen Pappmöbel, die halten halt irgendwie kaum ein paar Jahre und umbauen ist halt eh sehr schwierig bei so Möbeln. Also deshalb, man sollte eher gucken, okay, wie kann man die wieder vielleicht hochwertiger herstellen? Oder man kauft halt einfach hochwertigere Möbel, die dann natürlich eine sehr lange Lebensdauer haben, die man dann auch, weil es Vollholz ist, sehr gut irgendwann umbauen kann zum Beispiel.
Ich meine, die Frage ist ja tatsächlich, ne, kann das eine Gesellschaftsutopie sein, eine Gesellschaft des Selbermachens? Ich finde es tatsächlich eine sehr schöne, also aus persönlicher Perspektive, eine sehr schöne Perspektive, eine, auf die man vielleicht hoffen kann. Dann ist man aber als Historiker mal so ein Spielverderber und sagt, ja, genau solche Forderungen, also gab es schon und diese Thesen und diese Hoffnung, also im alternativen Milieu der 70er, 80er Jahre wurde genau diese Vision auch schon einmal entworfen, dass man sagt, wir müssen doch aus dieser Industrie- und Konsumgesellschaft irgendwie wieder rauskommen und in eine Gesellschaft des Selbermachens, des Selberaneignens und dergleichen kommen. Das ist da einmal, wie gesagt, in diesem Milieu ganz groß, versackt dann wieder ein bisschen und ich glaube, es kommt jetzt wieder, vielleicht diesmal mit mehr Erfolg. Wir können hoffen, aber wie gesagt, das ist immer das Problem als Historiker, dass man sieht, das gab es alles schon, hat nicht geklappt. Das, wie gesagt, das muss nicht heißen, dass es wieder so kommt, aber wie gesagt, die Idee an sich ist natürlich erstmal charmant, würde ich sagen. Also wo wir gerade die Auswirkungen dessen sehen, wie wir im Moment leben.
Oder ist es vielleicht eher so eine Ausprägung eines gewissen Lebensstils? Ich weiß, als Student hatte man dann einfach selbstgemachte Möbel. Man hat sich ein paar Backsteine geholt, ein paar Bretter draufgelegt, schon war das Regal fertig. Heutzutage bauen sich die Leute Möbel aus Europaletten. Aber das möchte man natürlich nicht unbedingt als Mobiliar haben, wenn man schon im gesetzteren Alter ist und vielleicht sogar eine eigene Immobilie bespielt. Also ist es auch einfach eine Frage des Lebensstils.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht aber auch, was gibt es denn für Bilder vom guten Leben? Mhm. Und ich stimme Herrn Voges da absolut zu. Es hat solche Bewegungen immer wieder gegeben. Aber was sich ja verändert, ist der gesellschaftliche Kontext. Und Herr Ihm hat es ja schon richtig gesagt, also das ist jetzt ja unabwendbar, dass wir eine kreislaufwirtschaftsförmigere Wirtschaft, also Produktion und Konsum entwickeln. Denn also die Ressourcenknappheit ist ja einfach Fakt.
Also ich habe festgestellt, dass vor allem durch Corona das jetzt wieder so richtig losging, dieses Do-it-yourself, weil die Leute halt nicht mehr so rausgehen konnten und halt irgendwie nach einer Beschäftigung gesucht haben und aber auch natürlich ihr Zuhause irgendwie schön machen wollten. Und da sind so meine Kanäle sehr stark gewachsen, einfach weil die Leute halt nach Inspirationen gesucht haben. Und da hat es richtig angefangen, dass die Leute da losgelegt haben. Und ich muss aber schon sagen, dass es jetzt so dabei geblieben ist. Also die Leute sind seitdem schon auch angefixt, viele Sachen selber zu machen.
Ich habe jetzt gerade von Ihnen so ein Video gesehen, da bauen Sie sich irgendwie einen großen Bürotisch. Fand ich sehr faszinierend, weil ich auch etwas über Streichtechniken lernen durfte. Das wusste ich vorher noch nicht, wie man das Ganze tropfenfrei hinbekommt. Ganz simpel, aber hey, man ist ja
alles auch tatsächlich. Also ja, irgendwie spielt alles halt mit rein. Ich meine, so gerade jetzt das Beispiel mit dem Tisch, der ist natürlich kostengünstiger, als wenn ich mir jetzt so einen großen Tisch kaufe. Zum anderen ist es aber auch so, dass da viele Emotionen natürlich drinstecken, weil viel auch nicht geklappt hat. Oder wenn es halt klappt, ist man natürlich sehr stolz danach drauf. Und dann ist das nochmal ein ganz anderer emotionaler Wert natürlich, dieses Möbelstück, als wenn man jetzt sich einfach einen neuen Tisch kauft, sozusagen. Also ich glaube, da spielen alle Komponenten mit rein und dieser Prozess des Bauens macht halt einfach auch Spaß, weil es diese Up and Downs gibt. Also mal ist man irgendwie am Boden und denkt so, oh Gott, ich kriege das überhaupt nicht fertig und dann klappt es auf einmal doch und dann ist man natürlich super happy am Ende.
Aber die Misserfolge dokumentieren Sie nicht?
Doch, natürlich.
Ja?
Ja.
Aus denen lernt man doch das meiste.
Ja, ich meine, wer hat nicht schon mal irgendwo an einer falschen Stelle was abgesägt oder ein Loch gebohrt?
Jeder. Das sind ja auch die Sachen, also die kommen tatsächlich online auch am besten an. Die haben hauptsächlich Platz dann auf YouTube, weil es dann viel, weil dort viel Platz ist, um irgendwie was zu zeigen. Aber ja, ist ja logisch, dass die gut ankommen, wenn man sich da natürlich dann irgendwie mit identifizieren kann, dass auch mir viele Sachen schiefgehen und so. Ja.
Wie künstlerisch darf man sich als Heimwerker fühlen oder welche Dimension von Kunst kann man erreichen?
Also ich finde, man kann sich da natürlich komplett frei entfalten. Ich hole mir oftmals irgendwelche Inspirationen online und verändere die dann natürlich komplett und bin da ganz kreativ im Schaffen drin auch.
Aber auch mit modernen Methoden, mit 3D-Druckern beispielsweise.
Das finde ich so ein bisschen die Frage, ob das Do-it-yourself ist oder nicht, aber ja, habe ich mir vor kurzem angeeignet oder gekauft, hier so einen 3D-Drucker. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen die Frage, ist es noch Do-it-yourself oder ist es kein Do-it-yourself mehr? Also klar, der Schaffensprozess am Computer dann schon, aber am Ende druckt es halt die Maschine aus. Oder auch bei CNC-Maschinen gibt es ja mittlerweile auch handgeführt für den Hausgebrauch zu Hause. Ist halt irgendwie so ein bisschen, finde ich, die Frage, ob das noch do-it-yourself ist oder ob es halt dann eigentlich gemacht ist von der Maschine.
Dann ist die Frage, was ist die Definition von do-it-yourself?
Ja, auch der 3D-Drucker liefert ja in der Regel ein Halbzeug für eine Weiterverarbeitung. Und es ist dann vielleicht doch eher die grundsätzlichere Frage, wie viel Maschinenunterstützung kommt in den Prozess, auch wieder in diesem Sinne von, ist es sinnvoll, dass sich jeder Privathaushalt mit einer Maschinenausrüstung für DIY ausstattet? Das finde ich wirklich immer wieder wichtig. Wir hatten jetzt noch nicht so stark im Blick diese Schnittstelle eben einmal zur Reparatur, wo es dann wirklich nochmal stärker um eine Nutzungsdauerverlängerung geht und ja, diese ganze Motivation, der ich kreiere etwas Eigenes, ein bisschen vielleicht dann halt zurücktreten muss und man die Motivation aus was anderem schöpfen muss, also doch originärer aus diesem, ich verlängere die Nutzungsdauer dieses Objekts. Und das andere eben die ja, Gemeinschaftsnutzung, das Leihen. Also man kann sowohl Gegenstände natürlich leihen, die auch, also nicht wie jetzt ein Einrichtungs-, wie nicht wie ein Sessel, sondern mehr wie ein Zelt, die man halt ohnehin nicht so häufig nutzt. Aber natürlich auch dann die Maschinen, diese Produktionsumgebung kann im Austausch sein. Und es gibt ja auch sehr viel in ganz Deutschland, also ein wirklich sehr produktives Netzwerk von offenen Werkstätten, in denen man auch sehr viel Know-how und Hilfe erhält.
Das ist immer hilfreich, wenn man jemanden zur Seite hat, der weiß, wie man einen Hammer richtig rumhält.
Zum Beispiel und wo man damit draufhauen soll.
Sie haben gerade das richtig angesprochen, Frau Vosse. Wir müssen uns auch ein bisschen über Reparaturen unterhalten, denn das ist eigentlich ein wesentlicher Bereich von Do-it-yourself, also der Fahrradplatten klassischerweise, der Nagel in der Wand oder das Tischbein, was wackelt und neu geleimt werden muss. Auch da hat ja das Digitale uns einiges geholfen. Also wenn mein Geschirrspüler jetzt kaputt geht und mir ein rätselhaftes Zeichen zeigt wie E19 oder E64 im Display, ja, dann konnte man früher nur verzweifeln und den Fachmann anrufen. Heute guckt man in YouTube und da ist ein Karl-Heinz, ein Klaus oder ein Kevin und erklärt einem mit freundlichen Worten, dass das alles nicht so schlimm ist und dass da nur das Schwimmerrelais spinnt oder irgendwas anderes. Und dann macht man genau das nach, was der Typ da einem erzählt und plötzlich läuft der Geschirrspüler wieder. Ist das sozusagen jetzt der Türöffner, wo wir alle ein bisschen zu Heimwerkern werden, einfach aus der Not heraus und weil wir am Ende auch ein kleines Erfolgserlebnis haben dürfen?
Also tatsächlich, wenn wir so weit gehen und das als Do-it-yourself verstehen, bin ich auch Do-it-yourself. Also da empfindet man tatsächlich diese Sache. Also wenn die Waschmaschine nicht mehr geht und diese ollen Fehlermeldungen kommen und man dann doch nur erfährt, dass man dieses merkwürdige Sieb da unten einmal reinigen muss und anschließend alles wieder funktioniert, genau, dann fühle ich mich genauso, wie es beschrieben wurde, stolz, ich habe was geschafft und es funktioniert am Ende wieder. Ob das nun für mich oder für andere eine Einstiegsdroge zum Do-it-yourself ist, da müssen wir noch gucken. Aber erstmal finde ich es tatsächlich, also wie gesagt, da gehe ich als Privatmann mit, dass das tatsächlich genau diese Gefühle bereithalten kann.
Das ist nachgewiesenermaßen ein Einstieg. Also insbesondere die Repair-Cafés haben dem ja wirklich großen Vorschub gegeben. Also da wird man unterstützt dabei. Also es sind Orte, wo Menschen unterstützen bei Reparaturen von Kleingeräten. Also Waschmaschine kann man da eher nicht hinbringen. Und dann ist jetzt so dieser erste Schritt, dieses ich mache das Gerät auf mit jemandem zusammen, da liegt nämlich so die Hemmschwelle. Das ist ja ein bisschen wie eine Operation, sage ich mal. Und wenn das einmal im Zusammensein, also insofern ist das auch eher ein Do-it-together, wenn man von Repair-Café spricht, wenn das da einmal überwunden ist, dann traue ich mich natürlich das nächste Mal auch zu Hause schon mal was aufzumachen und versuche mich in der Fehleranalyse, um dann überhaupt erst dahin zu kommen, dass ich dann auch das Video mir angucken kann. Also ich sehe da, das ist eben eine Bewegung, die wir auch stark begleiten und ich sehe da sehr viel, was sich entwickelt und das wirkt ja sogar bis ins Politische wirklich hinein, wo auch die Verbraucherinnen ja zunehmend ein Recht auf Reparatur fordern und die Möglichkeit, die Gehäuse aufzumachen und die Ersatzteile, also die Verschleißteile rausnehmen zu können und Ersatzteile auch geliefert bekommen zu können.
Ja, ich muss auch aus meiner Erfahrung sprechen, so Handy-Display auf jeden Fall auch schon mal selber getauscht und da war halt schon der erste Gedanke irgendwie, ich guck mal, was es kostet und dann, boah, ich gebe jetzt auf keinen Fall 300 Euro dafür aus. Dann guckt man natürlich, was kostet so ein extra Display, ja, irgendwie 30 Euro, wenn man es bestellt und dann denkt man sich so, ja, das bekomme ich schon irgendwie hin und da sind natürlich so Videos genial und dass man da einfach Schritt für Schritt irgendwie mitgenommen wird, wie man jetzt so ein Handy-Display tauscht zum Beispiel. Und da ist aber, finde ich, der ökonomische Gedanke erstmal der Größte erstmal, dass man denkt, ich bekomme das auch jetzt auf jeden Fall günstiger hin. Und wenn es dann klappt, ist natürlich super.
Diese sogenannte Obsoleszenz, also das künstliche Altern von Produkten, ist ja ein Riesenproblem, wird ja auch inzwischen vom Gesetzgeber erkannt. Lassen sich denn viele Dinge überhaupt noch reparieren? Herr Johnson, Sie haben ja gerade gesagt, also bei Möbeln lohnt sich's eher nicht, wenn das irgendwie aus so einem billigen Holzersatzmaterial gebaut wurde, kann man es am besten doch wegschmeißen.
Ja, also bei so, wie gesagt, bei so billigen Holzsachen ist wirklich schwierig, gerade wenn die vielleicht auch mal Feuchtigkeit gezogen haben oder sowas, dann ist eh komplett vorbei. Ja, aber sonst bei so elektronischen Geräten geht's teilweise schon, wird glaube ich auch wieder besser bei manchen Produkten, aber ja, Möbel ist halt einfach schwierig, gerade die neuen. Außer man kauft halt wirklich hochwertige Möbel. Das gibt schon und da kommen auch immer mehr Hersteller wieder und ich glaube auch die Leute sind immer bereiter dafür wieder mehr Geld auszugeben.
Sollte der Gesetzgeber dann noch mehr nachdrängen, gerade jetzt bei technischen Produkten, Frau Vosse?
Auf jeden Fall, weil ich sonst, also wenn ich als Verbraucherin gar nicht die Möglichkeit habe, das Gerät zu öffnen und das Verschleißteil auszutauschen, dann kann ich da gar nicht tätig werden. Und das muss natürlich, das ist ja passiert in der Produktion, insofern muss das auch gesetzlich geregelt sein. Aber das ist ja auch auf dem Weg, auch natürlich also dafür zu sorgen, dass Verschleißteile, also Teile mit hoher Beanspruchung auch entsprechend qualitativ ausgeführt sind. Das ist sozusagen das Äquivalent dann zu dem, was Herr Johnson sagt über die Möbel. Also da, wo Schraubstellen sind und das dann sofort ausbricht, dieser Plattenwerkstoff. Also sowas sollte einfach nicht zulässig sein, weil nur dann können die Sachen ja auch zirkulieren. Also jetzt wieder in diesem Sinne von, was auch schon angesprochen wurde als DIY-Strategien, dass die Sachen für einen anderen Zweck umgearbeitet werden oder eben vom einen Haushalt in den anderen weitergegeben werden. Dazu müssen sie erstmal grundsätzlich langlebig sein.
Mancher, der jetzt zuhört, wird sich wahrscheinlich sagen, ist ja alles schön und gut, aber ich habe zwei linke Hände. Das betrifft mich nicht oder ich würde ja gerne, aber ich kann halt nicht. Gibt es Menschen mit zwei linken Händen oder haben die einfach nur irgendwie eine andere Barriere?
Ich würde sagen, das gibt's nicht.
Ja, das müssen Sie erstmal erklären.
Ich glaube, jeder, der das will, der bekommt das auch irgendwie hin. Natürlich hat man Vorteile, wie bei jeder Sportart oder anderen Sachen, wenn man das irgendwie von Kindheit an so ein bisschen gelernt kriegt, hat man es natürlich einfacher, aber ich glaube, es ist nie zu spät, einfach anzufangen mit irgendwelchen Sachen. Deshalb würde ich immer sagen, man bekommt das auf jeden Fall hin, auch wenn man zwei linke Hände hat, dass die dann nicht mehr beide links sind.
Ich sehe das wie Herr Johnson und ich denke, insofern, es hat wirklich was mit einer Haltung zu tun. Und zudem, es gibt ja auch gar keinen Grund, das selber hinkriegen zu müssen. Ne? Es gibt ja auch das Wort, das finde ich ja viel schöner, muss ich sagen, als DIY, do it yourself, das DIT, do it together. Und genau, das hatte ich ja auch schon angesprochen, also die Hörerinnen und Hörer können eben solche Orte aufsuchen, wie Reparaturcafés und wie offene Werkstätten. Und da findet man dann Leute, die sind schon diesen Schritt weiter und dann, ja, macht es mehr Spaß und führt auch garantiert zum gewünschten Ergebnis.
Wobei man sagen muss, auf dem Land, da ist es noch einfacher, da geht man einfach zum Nachbarn. Irgendeiner links oder rechts ist auf jeden Fall handwerklich begabt und hat auch irgendwie das Zeug im Keller. Müssen wir uns den Handwerker der Zukunft eher so als, oder den Heimwerker der Zukunft eher so als jemanden vorstellen, der Dinge gemeinsam macht, weil im Augenblick scheint mir das etwas sehr Individuelles zu sein. Meine Werkstatt, meine Werkzeuge, mein Problem.
Ich wohne hier im Schwabenland und gefühlt am Samstag ist jeder irgendwie am Haus irgendwie am Werkeln und ich kann schon sehr gut auf unsere Nachbarn irgendwie zählen, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen tragen muss oder mal Hilfe brauche und so, dann sind die auch zur Tat und das genauso andersrum natürlich und auch so mit meinem Werkzeug oder so, was ich habe, das verleihe ich natürlich auch an Bekannte im Umkreis, also da finde ich, ist bei mir auf jeden Fall schon ein großer Austausch auch irgendwie da.
Sie haben von diesen Repair-Cafés gesprochen, Frau Vosse. Ist das so, dass immer mehr Heimwerker sagen, wozu brauche ich den ganzen Krempel? Gucke ich doch mal lieber, dass ich mich irgendwie mit anderen zusammentue?
Ja, das wäre schön. Das, glaube ich, sind jetzt doch noch mal ein bisschen zwei Personenkreise. Die einen, die jetzt wirklich intensiver selber machen und dann natürlich auch jederzeit Zugriff. Das ist ja, was Eigentum ist. Ne? Es ist der Zugriff auf die Funktion dieses Objekts oder Geräts. Das andere sind Leute, die eher sagen, also die sich einfach da auch wehren wollen gegen diese schon erwähnte Obsoleszenz, also gegen dieses, ich habe das Ding doch gerade erst gekauft, wieso geht es jetzt schon wieder kaputt? Und die dann da aber eben Hilfe brauchen, weil es einfach dann doch zu viele Sachen sind. Und wenn man jetzt auch so ältere Modelle hat, dann findet man da keine Anleitungen im Netz. es sind ja nun auch nicht alle Menschen so internetaffin, muss man ja auch noch mal sagen. Und insofern sehe ich da so ein bisschen verschiedene Bewegungen, aber die sind ja alle ja Teil der Lösung. Und insofern super, dass das auch so parallel stattfindet.
Ich finde, das kommt auch immer ganz auf das Werkzeug drauf an. Ich finde, so ein Akkuschrauber kann eigentlich wirklich jeder zu Hause mal gebrauchen. Mittlerweile gibt es ja auch Akkuschrauber, die eine Schlagbohrfunktion noch drin haben. Dann kann man damit halt wirklich irgendwie alles aufbauen, an der Wand aufhängen und so. Das kann man ja immer gebrauchen. Aber irgendwelche Spezialwerkzeuge, die kann man sich eigentlich in jedem Baumarkt ausleihen. Das mache ich auch. Also ich habe auch nicht alles. Und wenn ich dann irgendwie einen speziellen Umbau habe, dann gehe ich in den Baumarkt und leihe mir das halt für einen Tag oder so aus und kaufe mir das natürlich nicht.
Ist auch eine Typenfrage, nicht? Es gibt ja Leute, die interessieren sich für das Loch in der Wand und andere, die interessieren sich doch eher für das Werkzeug in der Hand. Ich meine, so eine Akkuschrauber, der hat ja auch eine sinnliche Qualität, wie er sich da einschmeichelt in die Hände und dann genau das tut, was man von ihm erwartet. Und ja, eine gut sortierte Werkstatt ist ja auch ein Ort, an dem man Glück empfinden kann. Viele haben einfach viel Zeugs und freuen sich einfach daran, dass sie es haben. Was für ein Typ sind Sie denn, Herr Johnson?
Oh, also meine Werkstatt ist jetzt nicht perfekt aufgeräumt. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sich da... Also ich erfreue mich natürlich, wenn sie mal wieder schön aufgeräumt ist, die Werkstatt. Aber ansonsten, Hauptsache die Sachen funktionieren und ich kriege damit hin, was ich irgendwie hinbekommen möchte. So, das ist mein wichtigstes Ding. Und nicht irgendwie, dieses Feature könnte ich irgendwann mal gebrauchen und brauch's dann im Endeffekt trotzdem gar nicht.
Werkzeuge, manche unterliegen überhaupt keiner Obsoleszenz. Das muss man auch mal sehen. Also eine schöne Kombizange oder ein Hammer oder ein Fuchsschwanz. Also manche Dinge, die in meiner Werkstatt liegen, die hat wahrscheinlich schon mein Opa benutzt. Oder irgendjemandes Opa. Ich weiß nicht, wie sie in meinen Besitz gekommen sind. Das ist eigentlich auch etwas, wo ich mir sage, Mensch, und diese Kombizange wird noch in 200 Jahren ihren Dienst tun, wenn sie nicht irgendjemand wegschmeißt. Nicht?
Ja, da habe ich noch viel Werkzeug von meinem Opa tatsächlich. Aber halt gerade halt kein Elektrowerkzeug, sondern, wie Sie schon gesagt haben, Hammer, Zange, Schraubenzieher und sowas. Ja.
Und verbindet sich damit mehr als die Beobachtung, wow, das Zeug ist haltbar?
Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt einen größeren emotionalen Wert dem Gegenstand
ziehe. Aber das können uns vielleicht die Kulturwissenschaftler sagen.
Na, ich denke gerade, das ist ja auch neben der, was man dann so geplante Obsoleszenz nennt, also dieses, ne, man kann es nicht öffnen, das Verschleißteil ist irgendwie geringwertig, gibt es ja dann auch die wahrgenommene Obsoleszenz. Und da muss ich sagen, bin ich dann doch auch von betroffen. Also wer schon länger selber macht, der kennt dann jetzt zum Beispiel beim Akkuschrauber diese Entwicklung, dass die ja so unglaublich leicht geworden sind. Mhm. Ne, dass das, also auch gerade wenn man jetzt ein bisschen kleiner ist, so wie ich, dann ist das einfach so eine Erleichterung. Und ich möchte da einfach nicht mehr mit einem Gerät arbeiten, was 10 Jahre alt ist. Ja, also das ist, es gibt einfach einen technischen Fortschritt. Also bei aller jetzt aus meiner Perspektive jetzt Wichtigkeit, Bedeutung von eben Strategien wie Suffizienz, also wirklich diesem gesellschaftlichen Wandel in Richtung von Reduktion des Bedarfs mal im ersten Schritt, um dann zu einer Reduktion von Produktion auch zu kommen, gibt es technische Verbesserungen. Das kann man gar nicht wegreden. Also da muss man einfach auch schauen, wo man sich dann als Gesellschaft drauf verständigt, was denn notwendig ist. Das gilt ja wirklich für alle technischen Bereiche. Ne?
Ich glaube, wir haben in dieser Sendung hier ein gewaltiges Statement pro Do-it-yourself abgegeben. Deshalb sollten wir vielleicht zum Schluss doch nochmal über die Schattenseiten reden, Herr Voges. In Ihrer Untersuchung zitieren Sie zum Schluss den britischen Schriftsteller Cliff Parker, für den Do-it-yourself in ironischer Übertreibung Ursache von Unfällen und Ehekrisen ist. Was sind denn so die Schattenseiten? Mal abgesehen von Amputationen mit der Kreissäge oder einem Zimmerbrand aufgrund unsachgemäßer Elektroinstallationen.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da so große Schattenseiten gehen. Also ich meine, das ganze Buch, was ich da zitiere, ist ironisch gemeint. Das ist, gehört in so eine Reihe mit How to avoid irgendwas. Und in diesem Fall wie verhindern man, dass man Do-it-yourself betreiben muss. Aber es ist und ich bin mir nicht sicher, ob das heute noch der Fall ist, aber aus meinen Quellen aus den 50er bis 70er Jahren finden sich dann in Anführungszeichen als negative Nebeneffekte Dinge wie, also da geht es dann tatsächlich vor allem um Männer. Einmal tatsächlich, dass die sich vollkommen überschätzen und in großer Zahl verunfallen. Also kann man auch statistisch nachweisen, dass ab den 70er Jahren tatsächlich mehr Männer im Haushalt verunfallen als Frauen, was vor allem damit zu tun hat, einmal, dass die länger zu Hause sind inzwischen wegen der Verkürzung der Arbeitszeit und zweitens, weil sie eben sehr gefährliche Dinge tun, wie Heimwerken mit Maschinen, an denen sie nicht ausgebildet sind oder dass sie unvernünftig sind, indem sie zum Beispiel Alkohol trinken, während sie heimwerken oder rauchen, während sie an ihrem Gasherd schrauben und dergleichen mehr. Wie gesagt, das sind jetzt anekdotische Beispiele, das ist vielleicht ein negatives Beispiel, dass man vielleicht auch über die Sicherheitsfrage nachdenken musste, wenn Laien Dinge tun. Und ein anderer Punkt, der immer gesagt wird, oft gesagt wird in diesen Quellen aus der Zeit, die ich angesprochen habe, ist, dass jetzt Männer zwar immer länger zu Hause seien, aber immer noch nicht für die Familie da seien, weil sie sich in ihren Werkzeugkeller oder in ihren Werkkeller verziehen würden und da ihre Sachen machen würden und dann trotzdem nicht an der Familie teilnehmen würden. Und der dritte Punkt, der auch in den Quellen vorkommt, ist, dass dieses Do-it-yourself oder Heimwerken quasi als Strategie verstanden wird, wie sich die Akteure des Heimwerkens, in meinem Fall vor allem Männer, wie gesagt, in der Zeit, die ich jetzt gerade bespreche, dafür oder als Möglichkeit verstanden wird, wie die sich quasi argumentativ davor drücken, die ganzen anderen Bereiche der Care-Arbeit zu übernehmen. Also, dass sie sich nicht um die Kinder kümmern, dass sie nicht putzen, nicht aufräumen und dergleichen mehr, indem sie immer sagen können, ja, aber dafür mache ich halt anderes, dafür renoviere ich, dafür baue ich und dergleichen mehr. Aber ob das wirklich tatsächlich jetzt für unsere Zeit noch Schattenseiten sind, die der Do-it-yourself-Revolution in der oder gegen die gegenwärtige Konsum- und Industriegesellschaft entgegenstehen würden, ist vielleicht doch eher mit einem Fragezeichen zu versehen.
Ja, geben wir das doch weiter an Frau Fosse. Was sagt denn Ihre Forschung über die negativen Seiten von Do-it-yourself?
Also ich würde mal sagen, es hat dann keine positiven Seiten, wenn es nur eine Weiterführung von Konsum ist. Wenn es eben auch, wenn man das nur entdeckt, also einerseits seitens von Anbietern als den nächsten Markt und eben ja bei uns in der Gesellschaft als nächste ja, Kaufgelegenheit, wo es dann zu demonstrativem Konsum führt, ist meine Werkstatt besser ausgestattet als die von jemand anders und eben zu Überkonsum in diesem Sinne von ich benutze die Sachen gar nicht wirklich. Und natürlich auch eine Nachfrage, also auch das erleben wir, eine Nachfrage nach Material, was dann letztendlich irgendwie verunstaltet wird und zu einem nicht zu Ende geführten Projekt führt und dann im Keller bei den aussortierten Möbeln landet. Das sind dann ja keine positiven Effekte, aber die sind auch nicht negativer als, also man würde sich sonst, wenn man in dieser Haltung lebt, würde man sich ja sonst irgendwie ein anderes Konsumfeld suchen und einfach weiterhin mehr Möbel kaufen.
Herr Johnson, Sie ahnen, dass ich Ihnen jetzt auch diese Frage stelle und bitte, ich möchte nicht, dass Sie gegen Ihr Hobby argumentieren oder gegen Ihr Geschäftsmodell, aber irgendwas Negatives muss es ja trotzdem geben.
Ja, ich stimme Frau Fosse auf jeden Fall zu, was so die Möbel angeht, wenn die halt dann einfach rumliegen, unvollendet oder sowas, aber wo ich die größere Gefahr sehe,
ist die Unvollendung ist auch eine Gefahr.
Ja, wenn es dann halt im Keller einfach nur liegt, dann hätte ich es mir halt auch wirklich sparen. Dann habe ich vielleicht die Erfahrung gemacht irgendwie und habe dabei was gelernt oder ich hatte Spaß dabei. Aber wenn es halt nicht fertig ist, rein aus ökologischer Sicht, macht es ja wirklich gar keinen Sinn. Dann liegt ja irgendwie totes Material einfach in meinem Keller oder sowas. Aber noch viel größeren Schaden ist es vielleicht am Haus, wenn die Leute sich überschätzen, was sie selber machen können, sei es jetzt, ich weiß nicht, man findet ja alles mittlerweile im Internet, Wärmedämmung hinmachen oder irgendwie ein komplett neues Dach oder sowas und dann ist es halt nachher nicht so richtig gemacht und regnet ins Dach rein und dann hat man nachher vielleicht halt irgendwie dadurch einen großen Bauschaden oder sowas, weil man sich was zugetraut hat, was man hätte vielleicht nicht machen sollen oder so. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die größere Gefahr. Ich mache auch irgendwie ganz viel selber. Ich gucke dann halt immer, dass ich irgendwie vielleicht nochmal einen Fachmann, Fachfrau irgendwie frage, hey, passt das so, wenn ich das mache? Oder regnet es dann rein oder geht irgendwie was kaputt? Aber ich glaube, da besteht vielleicht so die einzige größere Gefahr, dass man halt wirklich einen großen Baupfusch zum Beispiel macht. Und dann ist es halt, ja, ist ein größerer Schaden angerichtet als das, was man gemacht hat.
Das war das Forum in SWR Kultur, Do It Yourself, wenn der Baumarkt zum Sehnsuchtsort wird, mit dem Influencer Alexander Johnson, mit Privatdozent Dr. Jonathan Voges, Historiker vom Zentrum für zeithistorische Forschungen in Potsdam und Dr. Corinna Fosse, sie ist Kulturwissenschaftlerin am Zentrum für Kulturforschung in Berlin. Mein Name ist Thomas Ihm und ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich danke Ihnen dreien für diese Diskussion.